herzlich willkommen zu einer neuen Folge Salzkammergut Secrets. Manchmal liegen die größten Geschichten unter der Erde. Tief im Berg von Altaussee befindet sich ein Ort, der das Salzkammergut über Jahrhunderte geprägt hat. Viele wissen, ich werde inzwischen vom Salz sprechen oder vermuten schon, dass es eben um das weiße Gold geht. Aber in der heutigen Folge wird der Stollen noch mehr erzählen, weil es gibt ja eine wunderbare Geschichte aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Und ich freue mich extrem, dass der Harald Pernkopf mir heute seine Zeit schenkt von den Salzwelten Altaussee, über diese bedeutenden Kunstwerke und die Bergung dieser Kunstwerke mit mir zu sprechen. Danke, lieber Harald, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir heute hier sein dürfen.
Sehr gerne und Glück auf.
Glück auf habe ich jetzt hier im Haus schon über die Gänge hallen hören. Das ist euer Gruß. Also ich habe leider immer nur Christi zurückgegeben, weil es war so überraschend. Aber ihr grüßt euch tatsächlich den ganzen Tag mit Glück auf.
Im Prinzip ja. Im Büro jetzt nicht immer, aber unter Tage, also im Bergwerk, wenn man sie trifft, definitiv mit Glück auf.
Und darf ich fragen, was bedeutet das Glück auf oder wo hat es den Ursprung?
Ja, den Ursprung hat es eigentlich darin, Glück ist für uns das Salz oder für Bergmänner das Erz oder was halt gerade abgebaut wird dort. Und Glück auf heißt so viel wie, möge sich eine Salzader auftun, eine reiche. Also für uns ist Glück ist das Salz und Glück auf heißt viel Glück.
Ja, und wenn du sagst, wenn man die Bergmänner unter Tage trifft, das heißt in Altaussee, die Salzmine ist florierend, noch immer aktiv?
Es ist das größte aktive Salzbergwerk Österreichs hier. Es arbeiten 45 Bergmänner unter Tage in zwei Schichten. Also es gibt die Frühschicht, die Gegenschicht und alleine in Altaussee werden über 400.000 Tonnen Salz gefördert.
Im Jahr?
Im Jahr.
Im Jahr. Und also es ist unglaublich, auch etwas, wenn man in Altaussee wohnt. Man weiß natürlich, dass es das gibt und man sieht die Lastwagen, die die Sohle nach Ebensee bringen. Aber dass tatsächlich so viele Menschen da sind und sonst spürt man es eigentlich nicht. Also es gibt nie eine Erschütterung. Wie kann man sich so einen Arbeitsalltag, eine Schicht von so einem Bergmann vorstellen? Kannst du es ein wenig beschreiben?
Ja, man muss sich vorstellen, in Altaussee, also das Bergbauzentrum ist mittlerweile im Ort direkt beim Erbstollen. Erbstollen, das ist der tiefste Stollen im Bergbau, was deswegen so, weil er die Wässer von oben erbt. Und darum ist der unterste Stollen immer der Erbstollen. Da fahren die Männer ein mit einer Grubenbahn und in der noch circa 3,2 Kilometer ist ein großer Aufzug. Der verteilt dann auf die Horizonte. Das geht bis zum Steinberghorizont, das ist Nummer 6. Und die Männer brauchen teilweise eine Stunde in der Früh, bis überhaupt an ihrem Arbeitsplatz sind.
Wow, man spürt auch nie eine Erschütterung und man hört nichts. Also es ist tatsächlich was ganz still und leise unter Tage passiert. Und dann sitzt dort jemand auf einem Art Baggerbohrer oder wie wird das abgebaut? Darf ich dir das auffragen?
Es gibt bei uns zwei Abteilungen. Das eine ist die Gewinnung, also die wirklich für die Sohlegewinnung. Und da darf ich dich kurz korrigieren. Die Sohle wird nicht mit LKW nach Ebensee transportiert, sondern mit der Sohleleitung. Die geht über die Blaualm, Rettenbachalm bis nach Ischl. Und von dort geht es weiter nach Ebensee. Also das ist die Gewinnung, die für das zuständig ist und das andere ist die Bergtechnik. Die Bergtechnik ist dafür zuständig, unter Tage einen neuen Stollen oder Gang zu machen, wo man dann wieder eine Bohrlochsonde, mit der man die Sohle gewinnt, machen kann und genauso gut für Instandhaltung. Also bei uns, wir haben circa 40 Kilometer begehbare Strecke hier in Altaussee und das Besondere hier ist, es ist kein reines Salzvorkommen, sondern Haselgebirge. Das ist eine Mischung aus Salz, Ton und Gips. Wir haben einen Salzgehalt von ungefähr 65% hier in Altaussee. Und das schiebt aber zusammen, dieses Gebirge, weil es weich und elastisch ist. Pro Jahr und Seite kann man sagen, 1 Zentimeter. Das heißt, die Stollen werden immer kleiner und die muss man dann wieder vergrößern. Und das sind eben die Aufgaben von der Bergtechnik und gemeinsam mit dem Büro hier, also das ist Betriebsleitung, Geologie, Marktscheiderei, Vermessungswesen, wird der Plan gemacht, wo eben Salz abgebaut wird hier in Altaussee.
Und dass wir alle Geheimnisse lüften, was machen dann die Lastwagen?
Die Lastwagen, ich muss ein bisschen ausholen und kann ja? Ich vorher die Bohrlochsondentechnik erklären.
Ja, gerne, bitte.
Ja, also wir bauen das meiste Salz mit Wasser ab. Es gibt einen trockenen Abbau hier in Altaussee auch. Das sind ungefähr 40 Tonnen im Jahr. Das ist wirklich reines Salzgestein. was dann nur mehr gemahlen sortiert wird und was man kennt als Aldaussee Natursalz. Das meiste wird aber mit einem nassen Verfahren gewonnen. Da bohrt man im Berg, kann man sich das vorstellen, circa 300 Meter in die Tiefe. Dann wird Wasser eingespült, da entsteht ein Hohlraum. Das Wasser löst das Salz aus dem Gestein. Das taube Gestein sinkt zu Boden. Die Sohle ist schwerer wie Wasser und die wird dann nach oben gepumpt. Wir schaffen es aber nicht, dass wir die Sohle 100% reinbekommen, sondern da sind Reststoffe, irgendwelche Tone oder so drinnen. Und die werden erst in Ebensee abgeklärt und von dort werden diese Reste mit dem LKW wieder nach Aldaussee gebracht und da werden die alten, die ausgelaugten Kavernen verfüllt damit.
Okay, danke. Ja, das habe ich tatsächlich, man hat das eben im Vorbeifahren, jeder sagt, ich fahre das Salz und dann bin ich total froh, dass du als Experte einem das so gut erklärst. Und dieses gesprengte Natursalz, dieses leicht rötliche, das ist ja der große Juwel, der ganz große Schatz, wenn ich richtig bin.
Genau, also das ist das begehrte Natursalz. Man kennt vielleicht Himalaya-Salz, das kommt ja aus Pakistan, hat einen irrsinnig weiten Transportweg. Und wir haben sicher ein besseres Salz hier in Aldaussee mit kürzeren Wegen.
Meine Schwiegermama schickt mich immer zum Shop, um es zu kaufen. Ja. Also die schwört drauf, dass das das Allerbeste ist. Und tatsächlich, also es ist, finde ich, mild, es ist nicht so scharf. Also du brauchst da natürlich auch etwas, aber ich glaube, das macht gerade die Qualität aus, dass es nicht gleich so versalzen ist, wenn ich richtig bin.
Definitiv.
Ja, ja, das weiße Gold hat ja die Region sehr geprägt. Wann hast du gemerkt, dass das was ist, was mit dem du arbeiten magst, mit dem du eigentlich tagtäglich zu tun haben magst?
Naja, es sind ja die meisten Familien, ich bin ja kein gebürtiger Aldaussee, sondern aus Bad Ischl, haben irgendeinen familiären Bezug. In meinem Fall war es eben mehr die Salinenmusik in Bad Ischl, aber mein Urgroßvater war auch ein Bergmann. Mhm. Man kommt dem Ganzen irgendwie nicht aus. Und die besten Schulausflüge waren in der Volksschule in Salzbergwerk, damals noch in Ischl, dann später auch mal Heustadt und Aldaussee. Dann war ich insgesamt 16 Jahre in Wien. Und 2016 bin ich zurückgekommen und habe mir überlegt, ja, was könnte ich hier machen? Und dann hat sie eben die Saline bzw. die Salzwelten, das ist eine die touristische Tochter der Saline, angeboten.
Und heute finden wir dich als Pressesprecher. Du kümmerst dich um die Sally wahrscheinlich mitunter.
Auch, ja.
Ich finde die Sally ganz wunderbar, weil die eben die Grubenente ist, die viele Geschichten erzählt und so, glaube ich, auch viel Geschichte den Kindern näher bringt. Und du hast mir vorher gerade erzählt, es war eine Schulklasse aus Bad Ischl vom Gymnasium da, weil es gibt auch richtig tolle Projekte eben in Aldaussee, wo wir so viel Geschichte haben. Und vielleicht kommen wir zur Geschichte oder gerne starte auch mit der Schulklasse. Was macht Aldaussee so besonders? Und für mich ist Aldaussee tatsächlich das schönste Bergwerk. Einfach nur persönliche Meinung. Ich finde den Barbara-Altar unglaublich toll drin und auch seit ein paar Jahren die Ausstellung. Ja, warum ist Aldaussee besonders?
Aldaussee hat ja den Untertitel, also wir haben eine Fremdenstrecke, das ist vielleicht auch interessant. In einem aktiven Bergwerk heißt es nicht Schaubergwerk, sondern Fremdenstrecke. Also das ist behördlich genehmigt, dass da Fremde das besuchen dürfen. Wir haben in Hallstatt das älteste Salzbergwerk der Welt. Dann haben wir Hallein am Dürnberg, gerade vor 3 Jahren neu inszeniert, auch großartig. Aber Aldaussee wird auch der Berg der Schätze genannt. Und Berg der Schätze ist jetzt nicht so reine Marketingfloskel, sondern da ist gemeint, einerseits natürlich das Salz, das größte aktive Salzbergwerk Österreichs und andererseits die Kunstgutbergung im Zweiten Weltkrieg. Also ab 1943 war ein riesengroßes Kunstlager im Berg in 8 Riesenhallen, 40.000 Quadratmeter Lagerfläche und dieses Spannungsfeld von Technik einerseits und der Kunstgeschichte, also die Schätze wären ja dann fast zerstört worden und da wären Europas Museen um einiges ärmer. Gerade diese Spannung zwischen Technik und Geschichte, europäischer Kunst- und Kulturgeschichte macht all das sehr aus. Mhm. Und natürlich ist es wunderschön, es sind Stollen aus reinem Steinsalz und wie gesagt hast, Barbara-Kapelle seit 1935, wo heute noch Bergmänner heiraten und ihre Kinder taufen lassen. Also das ist immer ganz was Besonderes.
Ja. Es glitzert ja auch, wenn man reingeht in den Stollen.
Es glitzert, ja.
Also ich war tatsächlich das erste Mal in Aldaussee im Bergwerk, als ich mit Hallstätter Gästen von Südkorea in die Salzwelten gefahren bin, weil das war halt, ich habe früher in Hallstatt gearbeitet und habe halt da Damen aus einem Reisebüro empfangen. Und damals war Hallstatt noch im Winter geschlossen, aber Altaussee war offen. Das ist heute ja anders. Also diese Wintersaison war auch anders, aber Hallstatt hat jetzt ja öfter geöffnet und wir sind dann nach Altaussee gegangen. Und die Südkoreaner waren zum einen fasziniert und es hat ja auch eben Schnee gelegen und es hat die Sonne geschienen, dass einmal der Schnee glitzert. Aber dass es dann innen drin weiter glitzert, war eine Sensation. Und ich glaube, das ist auch das, was heute auch die Kinder begeistert. Und ich finde eben gerade in den Kinderführungen wird das so schön nahegebracht, auch mit dem Auslaugen vom See. Ihr habt da toll das grafisch aufbereitet. Also das ist natürlich spannend, aber gerade die älteren Menschen oder eben dann Jugendliche schauen natürlich auf die Kunstschätze. Welche Gemälde, die man so kennt, waren tatsächlich in Altaussee?
Wahrscheinlich wird international der Altar von Gent sein oder Michelangelos Madonna aus Brügge, aus der Liebfrauenkirche, das ja spätestens mit dem Film Monuments Man mit George Clooney wirklich weltbekannt geworden. Es sind aber Werke von Vermeer, Rembrandt. Und es waren nicht nur Gemälde, es waren Münzsammlungen, Schmucksammlungen, Originalpartituren von Bruckner, von Schubert. Kunsthistoriker sind sich einig, dass einer der größten Schätze, natürlich sehr, sehr viel Raubkunst, das darf man nicht vergessen, der Welt an einem Ort in Altaussee im Stollen waren. Und wenn man sich das bewusst macht beim Reingehen, also jetzt schau, kriege ich fast die Gänsehaut, weil man einfach die Geschichte spürt. Mhm. Und das macht es aus.
Ja. Und es ist ja auch aufbereitet im Stollen.
Es ist aufbereitet. Wir haben, weißt du, vorher gesagt hast, Selly, wir haben ein Kinderprogramm, also Selly-Führung, wo die Inhalte halt kindgerecht aufbereitet werden. Dann gibt es die normalen Führungen, sage ich immer, die halt Technik und Kunstgutbergung haben. Und dann haben wir Sonderführungen zum Thema Bomben auf Michelangelo, die eigentlich nur die Kunstgutbergung thematisieren. Und wir haben 2019 in einem ehemaligen Lagerraum, original, also das Springerwerk, das haben wir neu inszeniert 2019 in wissenschaftlicher Begleitung und da präsentieren wir jetzt den aktuellen Stand der Technik am Originalschauplatz. Es ist nicht ganz das originale Holz. Wir haben vorher kurz gesprochen vom Bergdruck, also das wäre oder ist zusammengedrückt worden. Das haben wir 2019 dann alles ausgeräumt. Die Bergmänner haben nachgerissen, also nachgeschlagen, die Kammer wieder vergrößert und dann haben wir das aufgebaut, wie es damals war. Natürlich haben wir jetzt ein paar Vorlagen oder Vorschriften gehabt mit Fluchtwegbreite, aber man spürt es noch wirklich, wenn man da reingeht, dass das eben der Originalort ist.
Ja, also ich muss auch sagen, die letzte Führung, also man ist tatsächlich als Altausseher immer wieder im Salzbergwerk und die letzte Führung, das war eine normale Führung und mir war dann auch fast die Zeit zu kurz, weil es ist wirklich wie im Museum aufbereitet, es gibt so viel zu lesen. Ich finde, dass das ganz außergewöhnlich gemacht worden ist und was man halt auch nicht vergessen darf, dass wir uns halt daran erinnern und dass wir die Kunstwerke noch haben, ist Altausseern geschuldet.
Das ist definitiv Altausseern geschuldet, so ist gleich zu in die Geschichte.
Voll gerne, das passt voll gut.
Wenn wir chronologisch vorgehen, ab 1943 ist Altaussee als der Lagerort auserkoren worden. Einerseits ist fernab von jeder strategischen Bedeutung. Dann waren wir auf der Suche nach bombensicheren Lagerstätten. Also die Alliierten waren schon gelandet in Italien und jetzt waren Angriffe auf österreichisches Gebiet auch möglich. Und es war jede Menge Platz da. Wir haben vorher auch gesprochen von der Barbara-Kapelle, 1935 eröffnet und da sind Experten gekommen aus Wien vom Bundesdenkmalamt. Die haben dann so einen kleinen Engelputti, so einen Kerzenhalter und das hinten ist ein Ölgemälde vom heiligen Florian, der über Bad Aussee wacht, nach Wien mitgenommen, haben das untersucht, wie es sich verhält, wenn es wieder unter Normalbedingungen kommt. Und da wurde festgestellt, in der Luft sind zwar Salze gelöst, aber das ist sehr, sehr leicht zu reinigen. Und dann zusätzlich kommt dazu, es gibt kein UV-Licht, 60% Luftfeuchtigkeit konstant und es zirkuliert immer die salzige Luft durch. Also das wirkt sehr konservierend. Und wenn man heute noch schaut, auf die Tafeln werden ja mit Tannenreisig geschmückt und die bleiben 5-6 Jahre gleich, wie sie eigentlich waren. Wir tauschen es dann trotzdem, weil sie den Geruch verlieren. Und wir wollen, dass da irgendwie feierlich riecht in der Kapelle, wenn man reingeht. Aber im Prinzip, wenn man überlegt, wie der Christbaum ausschaut nach 14 Tagen, da merkt man, dass es ganz ein eigenes Klima ist.
Und so ist damals Wien draufgekommen, dass Altaussee der passende Ort sein kann für die Kunstgeschäfte.
So ist Wien draufgekommen. Ich muss dazu sagen, in Bad Ischl war auch Kunst eingelagert im Salzbergwerk, aber das waren die Bestände der Wiener Museen. Und Altaussee macht das Besondere, ab 1943 zuerst wurde kirchlicher Besitz eingelagert, aber dann war es reserviert für die sogenannte Führersammlung. Also Hitler wollte in Linz dieses große Museum bauen und jedes Land, das überfallen wurde, wurden systematisch die Museen geplündert, die privaten Sammlungen geplündert, Gemälde abgepresst, viele stammte aus Notverkäufen. Aber das war sehr, sehr organisiert. Also der erste Chef war ein gewisser Dr. Posse, das war der Direktor der Gemäldegalerie in Dresden. Also die haben ganz genau gewusst, was suchen wir, wer hat es und wie bekommen wir es. Und es haben ja, glaube ich, mehrere Nationalsozialisten Kunst gesammelt, unter Anführungszeichen, also gestohlen. Aber es gab den Hitler-Vorbehalt, also den Führervorbehalt, Entschuldigung, so heißt es. Also seine Experten konnten immer als erstes aussuchen, was sie für die Sammlung brauchten.
Und die kamen dann nach Altaussee?
Die kamen per Bahn nach Bad Aussee und von dort, also heute sitzen wir ja hier beim Erbstollen unten, aber Steinberg, das liegt auf 1000 Meter Seehöhe und von dort sind es mit LKW, Ochsenwagen und dann sogar mit einem Raupenschlepper, der Winter 43 oder 44 auf 45 war sehr, sehr viel Schnee und da hat man es dann nach oben bringen müssen. Der Vorteil war allerdings, dass alle Lagerräume auf einem Horizont, also auf einer Ebene waren und überall hat es einen Schienenzugang gegeben. Wir haben seit 1897, wir haben die älteste Grubenlok Österreichs, also es hat damals Strom gegeben und man konnte dann direkt zu den Lagerräumen fahren. Aber du kennst Altaussee, also so riesig ist es nicht, wenn man jetzt hineinfährt. Es gab eine Größenbeschränkung, die größeren Gemälde, die in Altaussee keinen Platz hatten, die sind im berühmten Schloss Neuschwanstein beispielsweise gelagert worden.
Ja, und dann gegen Ende des Krieges waren ja die Pläne, dass es gesprengt wird und dass es eigentlich als amerikanischer Putschversuch tituliert wird. Ja. Und da haben tatsächlich Altaussee ja gesagt, das lassen sie nicht zu.
Also am 10. und 13. April 1945 sind 8 große Kisten geliefert worden. Da ist drauf gestanden, Vorsicht, Marmor nicht stürzen. Drinnen waren aber Fliegerbomben, also amerikanische Fliegerbomben, jeweils 500 Kilogramm. Und die mussten die Bergleute ins Bergwerk bringen und auch verteilen. Und die haben sie dann gefragt, naja, warum muss das verteilt werden? Also nimmt man heute an. Und dann haben sie hineingeschaut und haben entdeckt, dass da Bomben drinnen sind. Sie haben dann ihren Betriebsleiter informiert und gemeinsam wurde dann dieser Plan geschmiedet, die Bomben aus dem Berg zu bringen und nur die Eingänge zu blockieren. Also man hat gewusst, der Krieg wird nicht mehr lange dauern, aber das ganze Bergwerk hätte gesprengt werden sollen und somit, also nicht nur die Kunst, sondern somit wäre auch der Salzabbau unmöglich gewesen.
Ja, da wurde Großes geleistet. Hattest du irgendwann mal die Chance, mit deinem Zeitzeugen noch zu sprechen?
Ja, wir haben das Glück gehabt, 2019, der Franz Weißenbacher, der ist Jahrgang 1923, also der war da schon fast 100 Jahre alt. Nach dem Krieg war er ein Mitarbeiter, also für Vermessungstechnik zuständig und der war auf Genesungsurlaub, also der war Soldat und ist verletzt worden und hat das aus erster Hand mitbekommen. Wir haben dann 4 Stunden Interview geführt mit ihm und das haben wir dann zusammengeschnitten auf 5 Minuten, die wir dann auch den Besuchern zeigen. Und das ist irrsinnig interessant. Und heute war ich mit der Schulklasse drinnen und eben habe diesen Film hergezeigt. Und der erklärt es so lebendig, dass also selbst jetzt 14-Jährige ganz anders das wahrnehmen, wie wenn es irgendein Geschichtsprofessor vortragt.
Ja, ja das glaube ich nämlich, dass das einmalig ist, wenn man die Chance hat. Und das ist natürlich von eurer Seite von den Salzwelten grandios, dass das zur Verfügung gestellt wird. Mit der Schule in Bad Ischl gibt es heuer sowieso ein tolles Projekt.
Ja, wir haben Kooperation mit der 4. Klasse vom Bundesgymnasium Bad Ischl. Die haben ein fächerübergreifendes Projekt Kunst und Geschichte. Beschäftigen sie beim Geschichtsunterricht eben mit dieser Kunstgutbergung im Zweiten Weltkrieg in der nächsten Heimat. Ischl ist ja Luftlinie 15 Kilometer von Altaussee, also es ist wirklich angrenzend. Und im Kunstunterricht wird das auch aufgearbeitet und auch mit modernen Medien und also umfassendes Projekt. Da haben wir am 8. Mai haben wir dann eine kleine Vernissage. Wir haben eine weitere Kooperation mit der HTL in Hallstatt, also mit der Holzfachschule und Bildhauer. Es gibt ein Barbara-Denkmal vor den Salzwelten in Aldaussee. Das ist zum 40-jährigen Jubiläum Kriegsende 1985 aufgestellt worden. Und das musste versetzt werden und es war halt schon etwas angegriffen. Und die Schüler von Hallstatt restaurieren jetzt dieses Denkmal. Und das wird auch am 8. Mai eingeweiht. Also da haben wir die HTL in Hallstatt und das Gymnasium Ischl. Und jeder beschäftigt sich mit dieser Geschichte.
Wow. Und es bleibt dann über den Sommer, die Kunstwerke?
Die oder Kunstwerke bleiben über den Sommer sicher bis November.
Ja.
Und wenn es nach mir geht, auch länger. Also bis Jahresende hat man definitiv die Gelegenheit, dass man sich das anschaut.
Das klingt toll. In Aldaussee gibt es ja oft kulturelle Veranstaltungen im Bergwerk. Ist eigentlich, glaube ich, das Einzige oder macht Hallein das auch ähnlich?
Ja, in Hallein haben wir auch Veranstaltungen, aber die längste Tradition hat sicher in Aldaussee. Das hat in die 1990er Jahren begonnen mit Spiel im Berg. Damals Klaus-Maria Brandauer ist ja gebürtiger Aldausseer. Sein Onkel auch Bergmann, sehr bekannter, der hat unten im Gumpelwerk, also ist ein unterirdisches, ist eine ehemalige Laukammer, wo man einen Teil Salz oder einen Salzsee zurückgelassen hat als Besucherattraktion. Und in den 1990er Jahren wurde dann diese Seebühne erbaut und die Stücke hat Felix Mitterer geschrieben, Klaus-Maria Brandauer hat mitgespielt, Philipp Hochmeier, den heute viele kennen als Jedermann oder im Fernsehen, der war damals Student, aber war auch schon hier in Aldaussee und hat als Student am Reinhardt-Seminar, glaube ich, da mitgespielt. Da sind Riesenerfolge gefeiert worden. Das ist, ja, war über Jahre eben dieses Spiel im Werk, Riesenaufwand. Da waren auch bis zu 600 Besucher unten im Gumpelwerk, aber im Jahr 2000 sind die Auflagen strenger geworden. Und heute können wir noch kleinere Veranstaltungen machen mit 160 Personen gleichzeitig. Mehr wird nicht mehr genehmigt.
Ja, aber es sind trotzdem viele Menschen dann in dem Bergwerk und man muss einfach dann schnell sein, sich ein gutes Ticket zu suchen. Aber eben, du sprichst nur immer von den Bergleuten, es arbeiten 45 Bergleute vor Ort. Wie lang wird denn das noch sein und habt ihr einen Nachfolger?
Salz ist genug da. Wir haben Probebohrungen gemacht bis 1000 Meter Tiefe, da ist noch immer Salz. Und wir sprechen also als plakativer von, wir haben noch für 100 Jahre Salz. Aber je tiefer man geht, desto kostenintensiver wird natürlich auch die Förderung. Also es ist mehr wirtschaftliche Überlegung, aber mit unseren momentanen Methoden haben wir noch genug Salz. Und der Nachwuchs von den Bergmännern, man muss es mögen, die Arbeit unter Tage. Also man hat kein Sonnenlicht, eine Schicht geht fast 10 Stunden. Für die Bergtechnik, also Freitag ist zwar traditionell frei, aber man hat von Montag bis Freitag hat man seine Stunden beisammen. Und wie es im Winter ist, wenn man um 6 Uhr in den Berg fährt und um 16 Uhr wieder aus, dann hat man da einmal kein Tageslicht. Und wenn man Pech hat am Wochenende, hat man wieder kein Tageslicht. Und das enge, dunkle, also es haben einige angefangen, die dann gleich wieder aufgehört haben, das gesagt haben, nein, das halten sie irgendwie nicht aus. Und es ist ja nicht umsonst, dass viele Familien, wo die Väter und die Großväter schon Bergmänner sind, also das ist auch so eine Familientradition hier im Salzkammergut. Es sind ja sicher in Aldaussee 95% Einheimische, also sprich von hier bis zum Grundlsee und vielleicht Burg Gulsern oder Ischl, aber es sind die meisten wirklich aus dem Salzkammergut. Und früher hat es eine Warteliste gegeben, also war es wirklich ein begehrter Job. Und heute muss man schon Mitarbeiter suchen, aber ja, also wenn wer Lust hat, kann er sich gerne bewerben.
Ja, sehr gut. Ja, weil man sieht natürlich auch da wieder die Sonnenseiten. Man geht früher in Pension. Ich habe ganz einen lieben Bekannten, mit dem ich mich gerne austausche. Ja, der genießt natürlich jetzt, er ist total in der Kraft, der ist sportlich, der hat natürlich Zeit, aber eben die Kehrseite, die du ganz treffend beschreibst, dass man tatsächlich wahrscheinlich ein halbes Jahr lang keine Sonne sieht.
Wobei das auch gefallen ist, mit der früher in Pension gehen. Also das war früher das Sonderunterstützungsgesetz, hat das geheißen, für Bergmänner. Ich glaube, in ganz Österreich gibt es 600 Bergmänner. Ich hoffe, aber nein, bin mir ziemlich sicher. Und da war eben das, dass man mit 52, mit über 20 Grubenjahren früher gehen kann. Das gibt es jetzt nicht mehr. hat eher einen großen Aufschrei gegeben, weil das war einmal quasi das Zuckerl, dass man halt früher in Pension quasi gehen kann oder nicht bearbeiten muss, aber das ist gefallen jetzt. Und jetzt gibt, glaube ich, die Hackerregelung mit 60 oder 62.
Oh, wow. Ja, das habe ich noch gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich komme jetzt auch nicht, oder ich habe auch nicht eingeheiratet in so eine Bergmann-Familie. Du hast ja vorhin auch gesagt, du bist bei der Musi, bei der Salin-Musikkapelle so ganz nah vernetzt, die Musik mit den Bergmännern.
Definitiv. Das ist vielleicht eine Besonderheit von der Saline. Wir haben nur 6 Werksmusikkapellen. Also von Hall in Tirol, da ist früher auch so jetzt abgebaut worden. Hallein, Ischl, Eudaussee, Ebensee, Hallstatt. So, jetzt haben wir alle 6. Und die waren alle unterstützt von der Saline. Und sind auch sehr verbunden mit dem Bergbau. Gerade in Eudaussee sind auch noch einige Bergmänner, also aktive Bergmänner, auch Musikanten. Und vor 2 Jahren hat es ein Barbara-Konzert gegeben, drinnen auf der Seebühne, und das ist schon immer ganz was Besonderes. Und ich glaube, dass die Salinen-Musikanten, auch wenn es keine Bergmänner oder Frauen sind, aber den Bergkittel schon mit Stolz tragen.
Ja, also ich habe ja 10 Jahre fast in Hallstatt gearbeitet, und da ist es natürlich auch so nahe gewesen, weil es war nahe dem Marktplatz, wo ich gearbeitet habe, und die Salinen-Musikkapelle, und da war jeder tatsächlich stolz drauf, und die hat oft gespielt. Und wenn wir so nochmal nach Hallstatt kommen dürfen, weil wir vorhin gesprochen haben, in Hallstatt ist ja lange, lange die Suche nach dem Mann im Salz. Ist das nur immer aktiv, weil ich jetzt doch auch ein paar Jahre weg bin? Also man wünscht sich eigentlich, oder?
Ja, es sind ja jedes Jahr vom Naturhistorischen Museum in Wien sind die Archäologen bei uns. Da gibt es die Gräberfeld-Archäologen, also die Obertägig-Forschung machen. Das berühmte Gräberfeld, über 5000 nachgewiesene Gräber in Hallstatt. Und dann gibt es die Untertage-Partie, sage ich immer, die im bronzezeitlichen Bergwerk gräbt, und die haben jedes Jahr spektakuläre Funde.
Die Leiter fällt mir ein.
Die älteste Holzstiege oder Holztreppe Europas haben sie gefunden vor ein paar Jahren, also vor 2013 war es, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber auch Basszeile, Werkzeuge, und das sind einfach diese konservierenden Dinge. Oder letztes Jahr ist herausgefunden worden, dass die Bergleute damals schon Bier getrunken haben, Blunzen gegessen und Blauschimmelkäse. Also man kann heute noch sagen, wie sie die ernährt haben. Und dieser enge Austausch mit dem Naturhistorischen Museum, es ist ja, jeder Bergwerksbesucher zahlt, also ohne dass er es weiß, den sogenannten Archäologenschilling bei uns. Mhm. Also jeder Besucher, ein Teil von dem Geld fließt direkt an die Forschung, und da gibt es das Forschungszentrum in der Alten Schmiede. Da sind die Wissenschaftlerinnen, aber genauso Studentinnen da im Sommer. Also das ist so richtiger Community. Und dieser Austausch oder dieses Wissen fließt da bei uns in die Führungen ein. Also die Guides kriegen dann wieder Schulungen von den Archäologen. Ab und zu wird vielleicht ein kühles Getränk nach der Arbeit getrunken gemeinsam. Und so kommt es immer zum regen Wissensaustausch.
Ja. Es klingt, als wenn deine Arbeit total abwechslungsreich ist.
Ist sie definitiv, ja.
Ja, also du kennst dich technisch extrem gut aus. Du kannst wahrscheinlich selbst eine Führung geben.
Ja, das war bei uns. Ich habe 2017 begonnen, und der damalige Geschäftsführer hat gesagt, ja, was bist du, Pressesprecher Wien? Ja, im Herbst vielleicht, aber jetzt mache ich mal eine Saison als Führer, also als Guide. Und von dem habe ich dann schon profitiert, weil man dann irgendwie Leute einschätzen kann, das Bergwerk besser kennenlernt und den Arbeitsalltag auch kennt von den Kollegen und nicht nur schlau vom Büro alles besser weiß.
Und was fragen dann Leute bei so einer Führung?
Wird hier noch Kohle abgebaut? Ach, das ist Kohle. Meine Lieblingsfrage am Ende der Führung. Da habe ich mir gedacht, irgendwas habe ich jetzt, glaube ich, nicht so richtig gut erzählt. Das meiste ist ja, wie ist man drauf gekommen, dass überhaupt Salz im Berg ist? Vielleicht soll ich es gleich beantworten. Das ist, es treten leicht salzhaltige Quellen zutage. Und das haben die Wildtiere schon sehr gerne genutzt. Und so sind die steinzeitlichen Jäger schon drauf gekommen, dass da Salz ist. Auch wie lange wird noch Salz abgebaut? Und ja, das sind eigentlich die häufigsten Fragen.
Aber es war sicherlich ein guter Sommer, eine gute Schule, das glaube ich dir.
War eine gute Schule, ja.
Ja, herrlich. Natürlich sind die Salzwelten vor allem für den Tourismus auch, spielen die eine große Rolle. Wohin würdest du als Besucher vom Salzkammergut. Welche der Schaubergwerke würdest du wählen, dass man anschaut? Oder sagst du sogar, es ist lohnend, alle anzuschauen?
Es ist sicher lohnend, alle anzusehen. Also bleiben wir in Hallstatt, da haben wir das älteste Salzbergwerk der Welt. Und da ist wirklich Geheimtipp. Wir haben jährlich Führungen. Wir nennen das prähistorische Expedition, wo man in kleinen Gruppen, also man braucht einen halben Tag Zeit, man sollte halbwegs fit sein, aber da ist man einen halben Tag unterwegs und wirklich in Begleitung von Archäologinnen. Und das sind halt Orte, wo man normalerweise nicht hinkommt. Da muss man rechtzeitig buchen, dass man überhaupt einen Platz bekommt. Und all das sehe ich definitiv. Also wer geschichtlich wirklich interessiert ist, dem würde ich diese Sonderführungen Bomben auf Michelangelo nahelegen. Es wird aber auch bei den regulären Führungen thematisiert. Also es ist eine normale Führung, ist sicher auch spannend. Oder wenn man sagt, der eine mag eher das, dann würde ich sagen, die normale Führung. Was sicher ein Tipp ist, also wenn man jetzt am 15. August bei Regenwetter glaubt, dass man alleine ist im Bergwerk, das ist nicht so. Ich werde immer einen Besuch, wenn schön Wetter ist. Also wenn vielleicht 2-3 Tage schön, dann geht man 2 Tage baden und dann geht man bei Schönwetter hinein. Da hat man sicher mehr davon, wie wenn jetzt wirklich da an einem Tag 800 Leute ins Bergwerk wollen.
Ja, wenn alle auf den Regentag warten und das
genau.
Dann
genau, und der erste
machen.
Regentag, das ist dann immer ein reges Besucheraufkommen.
Ja. Und an was man ja auch denken muss, es hat unter Tage eben nicht nur diese konservierende Salzluft, sondern auch tatsächlich kühle Luft.
Mhm. Ja, wir haben ganzjährig 8 Grad Celsius. Das ist jetzt ja genau gleich, aber im Sommer ist oft, wenn dann nur mit T-Shirt und kurzer Hose und Flipflops, also man sollte schon festes Schuhwerk und einen Pullover zumindest und eine lange Hose, da ist man dann gut angezogen.
Weil das ist, glaube ich, trotzdem wichtig, dass man es erwähnt, weil ihr schreibt es auch ganz groß auf der Website. Aber ja, wenn man natürlich in den Sommermonaten in Salzkammergut kommt, ist das halt zwar hoffentlich im Koffer, weil Salzkammergut kann es auch mal regnen, aber dass man es halt nicht vergisst. Und für die Tour durch Salzberg gibt es ja dann von euch auch eine Schutzkleidung.
Alle unsere Besucherinnen bekommen eine Schutzkleidung. Im Bergwerk ist dreckig, also das ist wirklich ein Schutz für die eigene Kleidung. Aber man braucht es auch für die Rutschen. Also das ist reine Baumwolle. Heute die modernen Wanderhosen, wir haben diese Holzrutschen. Und mit einer Kunstfaser, also könnte es sein, dass man drüber hinausgeschossen wird oder dass durch die Reifung vielleicht sogar ein Loch hineingebrannt wird. Darum gibt es bei uns die Schutzkleidung.
Okay, also dann wird man keinen neuen Rutschenrekord aufstellen.
Nein, das nicht, aber man kommt sicher unten an.
Ja, das stimmt, das ist ja viel wichtiger. Ja, jetzt bist du ja schon einige Jahre, seit 2016, bist du ja 10 Jahre.
17, nächstes Jahr habe ich übergeben.
Wow, bald 10 Jahre in den Salzwelten zu Hause und im Salzbergwerk. Gibt es irgendeine Geschichte aus dem Bergwerk, die dich persönlich berührt? Oder vielleicht noch von deinem Opa?
Ich kann, also es gibt da... Die wird wirklich überliefert, die Geschichte. Wir sprechen immer von 40 Streckenkilometern. Und dann war ein Alter, also früher haben die Bergmeister geführt, also nicht, wo es noch beisammen war, sondern wirklich die Meister vom Bergbau. Und ein alter Meister geht durch und dann fragt ein Gast, guter Mann, wie viele Streckenkilometer haben Sie hier? Und der sagt, 40.000 Kilometer. Und dann hat der Gast erwidert, der 40.000 Kilometer, das ist in etwa der Erdumfang. Und der alte Meister hat gesagt, das müssen Sie schon mir glauben, wo ich jeden Tag gehe. Also das ist...
Ja, ja. Eine gute Geschichte aus dem Berg. Herrlich. Wie waren dann der 13. und der 11. April? Vielleicht, dass wir da nochmal einhaken können, als die Bergmänner gemerkt haben, da passt was nicht und sie sind zum Vorstand gegangen, waren ja die extrem mutig, die Bergmänner. Wir wissen heute, dank diesem Mut haben wir noch die Salzwelten. Mhm. Was weißt du noch über diese Endphase?
Ja, es ist, also die Bomben sind am 10. und am 13. April ins Bergwerk gekommen. Dann haben es die Bergmänner entdeckt und haben die Betriebsleitung informiert. Und ein Arbeiter von damals hat da in Kaltenbrunner, der ja Gestapo-Chef war und hier in Aldaussee gewohnt hat, den hat er persönlich gekannt und da hat er dann vorgesprochen beim Kaltenbrunner, ob er helfen kann. Die Zerstörung ist ja angeordnet worden von Gauleiter von Oberdonau, also Oberösterreich im weitesten Sinne. Da war der August Eigruber, war der Gauleiter. Und dann hat es ein berühmtes Telefonat gegeben, also wo diese zwei führenden Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher wirklich, ja, es soll gesprengt werden, immer von der Gauleitung aus. Und der Kaltenbrunner hat gesagt, nein, er hilft den Bergleuten. Also er wollte die Zerstörung verhindern, wahrscheinlich, dass sich die Rettung dann irgendwie an die Brust hängen, um sein eigenes Leben zu retten. Und im Endeffekt hat der Kaltenbrunner dann Oberhand behalten. Also er hat gesagt, ja, ich werde euch decken und quasi bringt die Bomben aus dem Berg. Also das ist die Rolle vom Kaltenbrunner gewesen. Er hat sie dann ja versteckt am Wildensee, also gar nicht weit weg hier, hinterm Loser in einer Hütte. Hat falsche Papiere gehabt, als Armeearzt hat er sie ausgegeben. Und da hat ihn dann eine Patrouille, eine amerikanische Patrouille, hat ihn dann oben Mitte Mai verhaftet. Er hat immer gesagt, nein, er ist der deutsche Armeearzt. Und wo er dann nach unten gekommen ist, nach Aldaussee, da hat seine Geliebte gewartet und die ist ihm dann um den Hals gefallen. Und so war er enttarnt und er ist dann nach England gebracht worden zum Verhör. Es ist ihm der Prozess gemacht worden und im Jahr 1948 haben sie ihn dann aufgehängt für seine Verbrechen.
Ist natürlich eben auch eine, ja, belastende Geschichte in Aldaussee, aber ich finde trotzdem, dass der Mut im Vordergrund steht. Es gibt ja neben dem George Clooney, Brad Pitt Film The Monuments Man noch eine österreichische Produktion, die vor ein paar Jahren gemacht worden ist. Die liebe ich.
Ja, Ein Dorf wehrt sich. Die haben 2 Wochen bei uns gedreht. Ich habe den Dreh auch begleiten dürfen. Historisch gut recherchiert. Das Einzige am Schluss, da gibt es einen bewaffneten Showdown von Wehrmachtssoldaten und Bergmännern. Den hat es ihm so in dieser Form nicht gegeben. Aber er ist sehr, sehr stimmig und gut gemacht und gut recherchiert und aufwendig. Und ja, im Vergleich zu Monuments Man, also da stimmt eigentlich vielleicht 10%, hat man sich bei Ein Dorf wehrt sich ziemlich an die Tatsachen.
Ja, also ich habe den, ich glaube, eine ORF-Produktion war es, oder?
ORF, ZDF, ja. Co-Produktion.
Ja. Hm? Es war, also der natürlich eben, da habe ich schon in Aldaussee gewohnt und es war jedem bekannt und ich war wirklich begeistert. Das ist auch etwas, was ich jedem gerne sage, dass man sich, wenn man ins Bergwerk kommt, wenn man nach Aldaussee geht, diesen Film anschaut, Ein Dorf wehrt sich, gibt es nur immer in der Mediathek, glaube ich, zum Nachschauen.
Ist immer wieder in der Mediathek. Leider gibt es keine Kauf-DVD-Version, oder aber DVDs kauft eh niemand mehr, hat mir meine junge Kollegin gesagt. Aber man kann, also in der Mediathek, aber richtig streamen irgendwo auf einer Plattform ist er, glaube ich, nicht.
Ich glaube auch nicht, der ist wahrscheinlich ein bisschen vergriffen.
Ja, und der im Gabriela Zerhau, Regisseurin, die hat ja auch ein Haus in Aldaussee und also war wirklich bemüht, auch mit Schauspielern aus der Region das teilweise zu besetzen und ist ja wirklich gelungen.
Ja, das war damals. Heute ist natürlich auch diese Kultur noch immer präsent. Die Schule aus Bad Ischl wird es jetzt wieder aufgreifen. Hallstatt natürlich bei der Kulturhauptstadt. Habt ihr auch eine Rolle gespielt?
Ja, bei unserem Projekt, das ist im ersten Stock vom Steinberghaus. Wir haben noch einen anderen Zugang zur Kunstgutbergung gesucht. Wir wollten da kein klassisches Museum machen. Und sind dann eben mit der Kulturhauptstadt gemeinsam auf dem Simon Schwarz mit TZ geschrieben. Es ist ein deutscher Graphic Novel Artist und der hat sich dann mit der Geschichte vom Salzbergwerk und mit der Kunstgutbergung auseinandergesetzt und da hat er wirklich eine ausgezeichnete Graphic Novel Ausstellung gemacht bei uns im ersten Stock, die auch heute noch zu besichtigen ist. Wir haben dann noch 2 weitere Räume inszeniert in Genter Altar, multimedial mit so ein Touchboard, wo man Aufgaben lösen muss, ist auch bei den Jungen heute, habe ich es wieder gesehen, bei den Schülerinnen extrem gut ankommt, weil man da selber interagieren kann und auch Zeitzeugeninterviews vom Franz Weißenbacher und vom damaligen, nach dem Krieg, in die 50er, 60er Jahre, war der Dr. Domanek Betriebsleiter und der erzählt, es sind nicht alle Kunstschätze gleich wieder weggekommen, also vieles ist nach München gebracht worden, sondern Central Collecting Point for Stolen Art. Aber teilweise ist hier in Aldaussee geblieben, weil es einfach gut aufgehoben war vom Klima und versperrt gewesen. Und er erzählt die Geschichte, wie ein Mitarbeiter vom Bundesdenkmalamt gekommen ist mit versiegelten Kuvert. Der Dr. Domanek hat auch versiegeltes Kuvert gehabt. Und gemeinsam haben sie dann in diesen Kunstlagerraum hineingehen können. Und das zeigen wir auch im ersten Stock. Also dann, da gibt es Zeitzeugeninterviews.
Oh wow, das klingt spannend. Also es hat nur, wenn beide Puzzleteile zusammenpassen, öffnen sich die Türen sozusagen. Genau. Ja, das klingt sehr spannend. Denkst du, dass diese Geschichten, diese Ausstellungen eine Garantie dafür sind, dass es nicht vergessen wird und dass es einfach immer wieder spannend und auch für junge Menschen spannend ist, in die Salzwetten zu gehen? Ist das ein großes Anliegen von dir?
Ja, absolut. Auch von der Firma. Also einen gewissen Bildungsauftrag sehen wir definitiv. Und gerade wenn man an die Geschichte von der Kunstbergung denkt, dass das wirklich das couragierte Eingreifen einiger weniger. Klar hat der Kaltenbrunner quasi beschützt, aber er war nicht vor Ort und hat die Bomben aus dem Berg gebracht. Also zu Kriegsende waren, glaube ich, so chaotische Zeiten, wie man sie heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und die Bergmänner haben ihr Leben riskiert, als sie diese Bomben aus dem Berg gebracht haben.
Ja, das ist eine Vorbildfunktion, ja, dass man gar nicht vergessen darf, glaube ich, dass tatsächlich ein paar wenige ausreichen, um etwas zu verändern. Das ist eher ein wunderschöner Schlusssatz. Ja, danke, lieber Harald. Also hätten wir, glaube ich, das Ende nicht finden können, als dass das die Salzwelten, die Saline einfach auch erinnert, dass ein paar wenige den Mut haben, behalten sollen, um etwas zu verändern. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Vielen Dank und Glück auf.
Glück auf. Das war eine weitere Folge Salzkammergut Secrets und heute ging es unter Tage. Vielleicht seid ihr ein paar Schritte mit uns mitgekommen im Kopf. Vielleicht habt ihr Bilder von früheren Salzkammergut-Reisen im Herzen, wo ihr die Salzwelten erkundet habt. Also egal, ob die Bomben auf Michelangelo oder eine klassische Kinderführung mit der Sally. Groß und klein kommen auf die Kosten in den Salzwelten. Und ich finde, das Ausflugsziel muss einfach dabei sein, wenn man einen Urlaub im Salzkammergut macht. Was sonst noch auf der Bucketlist stehen kann für Urlaub im Salzkammergut, das findet ihr auf unserer Website www.youraustrianhome.com. Und natürlich freuen wir uns einfach, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, sei es über Instagram, per Mail oder auch am Telefon. Meldet euch einfach, wir haben jede Menge Tipps bereit und natürlich auch schönste Ferienunterkünfte für euren Urlaub ins Salzkammergut.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.